Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, seid gegrüßt zum zweiten Podcast im Jahr 2026. Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich etwas über die Pratersauna und über die Schließung in den nächsten Wochen, / Monaten machen möchte. Das wird im Februar passieren. Inzwischen sind ja einige Medien auch aufgesprungen, so etwa der Podcast Zwischenbrücken oder auch heute und auch andere Medien haben darüber berichtet. Im Drama haben sich natürlich jetzt auch einige neue Facetten ergeben. So wurde nun offiziell über den Pressesprecher von Martin Ho kommuniziert, dass die Rice Money Hospitality Group, so heißt die Firma, die das jetzt betrieben hat, in ihrer aktuellen Form die Pratersauna nicht weiter bespielen wird. Als Gründe wären das veränderte Ausgehverhalten der Wienerinnen und Wiener, aber auch die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit genannt. Der strategische Fokus liege inzwischen klar auf internationalen Projekten, insbesondere auf Dubai und dem daneben liegenden Club VIB. Naja, klingt schön, klingt glatt gebügelt. Und wird wahrscheinlich auch stimmen. Formell ist ja Betreiberin der Location die Verena Töni GmbH, also die Familie, die ja das Gebäude eigentlich gehört. Doch auch dort scheint derzeit unklar, wohin die Reise gehen soll. Fest steht, niemand weiß, welche Zukunft die Pratersauna bevorsteht. Weder die Prater Nostra GmbH, die das also bisher betrieben hat, noch andere involvierte Akteure geben sich diesbezüglich offen. Eines ist auf jeden Fall klar, es gibt die Räumungsklage und scheinbar wird Martin Ho auch aus der Pratersauna oder aus dem Bereich der Pratersauna ausziehen. Aber wie gesagt, das sind die Dinge, die so jetzt offiziell bekannt gegeben worden sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht mehr wirklich daran, dass die Pratersauna noch einmal als Club in alter Frische oder im alten Glanz zurückkehrt. Und wenn, dann nur mit extrem viel Effort und natürlich auch mit extrem viel Geld. Denn die Bude, die fliegt schon ein bisschen auseinander förmlich. Und es ist auch viel zu viel passiert, die ganze Geschichte seit 2016. Die Brüche, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Pardon, aus der Location ließe sich natürlich vieles machen. Ein Sommercafé, ein Restaurant, ein Beachclub, was weiß ich, ein Hotel, aber ein Club, ein Underground-Club im bisherigen Sinn, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Genau deswegen, weil ja die Zeiten so sind, wie sie sind. Mein Fazit ist also ernüchternd, aber realistisch. Man hat es noch einmal versucht, doch die Zeit war wirtschaftlich extrem schwierig und den ultralangen Atem, den es gebraucht hätte, um das auszusitzen, den hat im Jahr 26 schlicht niemand mehr. Schade. Wirklich, wirklich schade. Aber ja, die Misstöne, die natürlich nach den zahlreichen Medienberichten auch aufgekommen sind, auch teilweise in den Postings, die werden sich hoffentlich noch legen. Gleichzeitig war ja nach diesem abrupten Ende fast zwangsläufig klar, dass nicht alle Beteiligten glücklich auseinandergehen werden. Ich hoffe, die offenen Forderungen werden alle noch beglichen. Am anderen Ende der Fahnenstange, sozusagen, sehen wir eine andere Entwicklung. Das O, beziehungsweise der freitägliche Signal Club, wandert ja zunehmend als Großevent aus dem O hinaus. Dort findet er natürlich weiterhin immer statt. Aber es gibt ja jetzt schon relativ viele Extras und Festivals, die dann in der Pyramide Fössendorf stattfinden. Nach dem schon angekündigten Doppelschlag am 13. und 14. März folgt nun am 24. April ein Booking von Keine Musik Act and Me. Wer die kursierenden Gerüchte über die Gagen solcher Acts kennt, der kann sich ungefähr ausrechnen, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Aber so ist es nun mal. Wenn es läuft, dann läuft es. Das hat schon Petra Kronberger gesagt damals. Und große Events werfen in Summe deutlich mehr ab als mühsam kuratierte Clubnächte. Dafür braucht es natürlich einen Headliner, der zieht, aber wenn er zieht, dann verkauft man auch vierstellige Tickets um höhere Preise. Und ja, und der Rubel rollt. Ein Kreislauf, den ich persönlich zwar kritisch sehe, den ich ökonomisch aber natürlich auch durchaus nachvollziehen kann. Profitieren tun natürlich davon nur einige wenige großen Acts. Aber in absehbarer Zeit wird der Betreiber des O-Club zu mir kommen und wir werden auch darüber sprechen. Denn man muss natürlich auch neidlos anerkennen, sie machen ihre Sache professionell und nicht schlecht. Ja, und während all das passiert, arbeiten wir uns hier weiter an der Kälte ab. Mein Eindruck, je kälter es wird, desto ausgeprägter wird die Weggehträgheit. Besonders bei älteren Semestern. Der Winter war ja noch nie ein verlässlicher Verbündeter der Nachkultur. By the way, auch nicht der Pratersauna. Das war ja schon in den goldenen Zeiten, als es noch vom Deepak zum zweitbesten Deutschsprachclub gekürt wurde, zum zweitbesten Deutschsprachclub der Welt, wollte ich schon sagen. Damals waren ja auch schon die Monate Jänner, Februar nicht so berauschend. Aber ja, während draußen die Temperaturen fallen und drinnen die Clubs um Publikum, Relevanz und Wirtschaftlichkeit kämpfen, verschiebt sich ein anderer Diskurs fast unbemerkt ein bisschen nach vorne, nämlich jener um künstliche Intelligenz in der Musik, und das ist auch mein heutiges Kernthema. Das ist nicht als ferne Zukunftsvision, sondern als reale Praxis zu sehen. Jetzt hier in den Laptops, in den Studios und in den Workflows von Musikerinnen und Musikern. KI ist ja längst nicht mehr nur ein Schlagwort aus Tech-Pitches und Marketingfolien, längst nicht nur mehr reduziert auf ChatGPT. Die KI komponiert, sie arrangiert, sie analysiert, sie optimiert. Sie schlägt Akkordfolgen vor, sie generiert Klangmaterial, sie imitiert Stile, beschleunigt Produktionsprozesse. Und sie stellt damit eine der grundlegendsten Fragen überhaupt neu. Was bedeutet es heute eigentlich noch, Musik zu machen? Und braucht es noch Produzenten, um elektronische Dance-Tracks zu produzieren, die ohnehin nur sehr kurzlebig sind? Gerade in diesem Genre, einer Szene, die seit jeher zwischen Maschine und Mensch, zwischen Technologie und Körperlichkeit oszilliert, möchte man fast sagen, trifft diese Entwicklung einen empfindlichen Nerv. Einerseits war ja elektronische Musik immer technikaffin, experimentierfreudig und offen für neue Werkzeuge, quasi nerdoffen. Andererseits lebt sie von Haltung, Handschrift, Fehlern und vom bewussten Eingriff des Menschen ins System. Und zwischen Euphorie und Skepsis, zwischen Effizienzgewinn und Bedeutungsverlust entfaltet sich derzeit ab und an, noch nicht so oft, aber schon immer mehr eine Debatte, die weit über reine Produktionsfragen hinausgeht. Es geht ja natürlich auch um Urheberschaft, um Ökonomie, um kreative Verantwortung und letztlich auch um die Zukunft einer ganzen Kulturform, die sich ja immer über ihre Arbeitsweise definiert hat, wenn alles ein bisschen rau und ein bisschen verstaubt geklungen hat. Genau darüber möchte ich heute jetzt hier im Podcast sprechen. Nicht zu abstrakt, sondern ein bisschen aus der Praxis heraus und mit jemandem, der elektronische Musik nicht nur seit Jahrzehnten denkt, sondern auch macht. Und der auch ein bisschen diese Schnittstelle zwischen analogen Arbeiten, digitaler Produktion und neuen KI-Werkzeugen vielleicht besser analysieren kann. Ja, und bei mir ist jetzt Dominik Traun, den wir schon mal hier hatten, von früher Austrian Apparel. Hallo, servus.
Servus, hallo, Rudi.
Früher Austrian Apparel, Fragezeichen?
Ja, jetzt immer noch Austrian Apparel, alleine zwar. Austrian Apparel ist halt irgendwie so ein Vehikel geworden für Musik und für Releases und Zusammenarbeiten und Kollaborationen, aber das, ich bin quasi...
Was wurde aus Sebastian?
Sebastian ist quasi in die Privatwirtschaft gegangen und geht einem geregelten Brotjob nach.
In der Privatwirtschaft, das klingt immer so nach mehr Geld als in der freien Szene.
Natürlich. Also da sind wir fast auf einer Ebene mit, will nichts sagen. Aber ja, es ist prekär natürlich, aber man hustelt.
Und du bist sozusagen, du verwaltest das Projekt jetzt noch weiter. Wird das dann noch irgendwann keine Ahnung, manche machen ja noch aus Nostalgie heraus dann Auftritte?
So. Ja, jetzt gerade weniger. Ich habe jetzt unter dem Umbrella-Regenschirm Austrian Apparel auch andere Musik released. Jetzt nicht technoid unbedingt, schon sehr elektronisch natürlich, weil das ist halt das Steckenpferd, Synthes und alles Mögliche. Genau, vielleicht wird es wieder irgendein Revival geben. In der Sekunde fühle ich den Sound nicht mehr so im Club präsent, weil sich halt schon viel getan hat. Du weißt es eh gut. Nach Corona hat es irgendwie Sprünge gemacht, was Stil und Moden irgendwie in der...
Kannst du da noch mit? Ich meine, du bist ja doch auch noch, also zwei Generationen hinter mir, Aber auch wahrscheinlich für dich ist das jetzt schon ein bisschen sehr schnell gegangen, diese Geschwindigkeit, mit der da alles geht und vor allem die Geschwindigkeit der Musik.
Komplett, ja, beides. Die Geschwindigkeit, wie sich es geändert hat und die BPM gleichzeitig. Keine Ahnung, meine persönliche Theorie ist irgendwie, ja, das sind irgendwie zwei, keine Ahnung, Jahre verloren gegangen und die Kids wollten dann einfach voll auf die Fresse.
Und du bist da auch nie derjenige gewesen, der das so gewollt hat, weil eure Musik war ja doch immer, sage ich mal, relativ hörbar. Nicht zu sagen, dass ihr jetzt melodisch ist auch
oft schon. Ja, natürlich, ja, melodisch kann irgendwie so ein Schimpfwort werden, aber es war schon irgendwie unser Anliegen, irgendwie eine Tiefe, irgendwie Elemente im Track zu haben, die du nicht vergisst, wenn du jetzt aus dem Club oder wenn du sie hörst und nachher irgendwie dich an den Track erinnerst, ist es nicht nur so Gerumpel und so, sondern irgendwie Elemente für mich, an die man sich irgendwie erinnern kann oder anhalten kann.
Ja, und die Live-Shows haben ja auch ein bisschen was hergegeben. Ihr wart da zu zweit immer und habt dann herumgeschraubt und herumgedreht. Glaubst du, haben solche Live-Auftritte, ich meine, mir fallen da auch noch Extrawelt ein und noch ein paar andere, haben die überhaupt in dieser Schnelllebigkeit noch Zukunft, wo dann Leute wirklich sowas wie eine Art echtes Konzert machen? Weil heute ist ja auch ein DJ-Konzert, wenn einer mit 4 CD-Player spielt und dann vor irgendwo vor einer vollen Halle oder vor einer vollen Wiese steht.
Ja, es ist schwierig. Es war halt immer unser unique selling point, dass halt irgendwie eine Art Live-Darbietung, Leute, Menschen, die was bewegen auf der Bühne, Instrumente, Knöpfe drücken, irgendeine Art Nachvollziehbarkeit. Ich, keine Ahnung, das ist eh auch irgendwie in einem Thema, was wir dann besprechen werden. Es ist schon für mich, glaube ich, etwas generell gesprochen in der Musik, was nicht ersetzt werden kann. Dass Menschen auf einer Bühne was darbieten und dann irgendwie eine Verbindung zum Publikum irgendwie hergestellt wird. Das war ja immer ein bisschen anders im elektronischen Bereich, aber trotzdem, glaube ich, die Leute werden das nicht missen wollen.
So. Ja, das wird natürlich dann noch zu überprüfen sein. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass natürlich auch in Österreich ein spezieller Markt dann kreiert wurde, vielleicht auch nicht zum Wohlgefallen aller, der sich hauptsächlich auf die jüngere Generation fokussiert hat und die Älteren ein bisschen außen vor gelassen hat. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass viele einfach gar nicht mehr zu solchen Events gehen wollen und einfach damit abgeschlossen haben. Du hast nicht mit elektronischer Musik abgeschlossen.
Nein, aber ich habe ein bisschen mit den Events abgeschlossen. Also ich war ja nie so jetzt veranstaltermäßig wie du, dass man irgendwie auch bleiben muss oder sich das auch anschauen muss. Aber ja, ich bin ein bisschen davon weg, auch gehe nicht mehr so oft fort.
Fast alle, die hier sind.
Ja, genau. Das ist auch vielleicht ein bisschen ein Resultat von dem, was du ansprichst, dass halt irgendwie mehr für die jungen Leute gecatert wird. Aber ja, vielleicht haben das die Leute immer schon gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht.
Du bist auf jeden Fall im Produktionssegment weiter tätig. Produzierst ja auch nicht nur dich selbst, auch manchmal andere.
Ja, genau.
Darüber wollen wir jetzt vielleicht, ja. Wenn du willst, können wir drüber, aber das ist ja immer etwas, was nicht immer nach außen dringen muss. Aber du bist seit vielen Jahren auf jeden Fall aktiv. Wann bist du jetzt eigentlich zum ersten Mal bewusst mit KI in der Musikproduktion in Berührung gekommen? Und wie hat sich dein Blick darauf seither verändert?
Naja, also um es genau zu sehen, gibt es KI in Music-Tools schon relativ lang. Das fängt irgendwie damit an, dass es Plugins gibt, also gewisse Tools in der Audioproduktion, die den Content erkennen, den du innen reinspielst, die quasi damit umgehen können und wissen, okay, das ist jetzt irgendwie mehr Gitarre oder das ist ein volles Orchester. Das gibt schon relativ lang. Das sind halt jetzt immer noch eher Tools, diese generativen Tools, die halt quasi wirklich einen Content machen von sich selber aus, verwende ich jetzt ein bisschen, aber vor so 4-5 Jahren herum hat das irgendwie so angefangen, dass jetzt Tools da sind, die wirklich Sachen, Elemente für dich kreieren, so würde ich sagen, in meiner Blase.
Hast du schon, ich meine, es gibt ja auch diese berühmten KI-Komponisten. Kennst du Ivar eigentlich? Sagt das was? Der komplette Stücke mit Melodiebass und Schlagzeug komponiert.
Hab ich
bei der Recherche herausgefunden. Aber wie beeinflussen eigentlich solche Technologien deiner Meinung nach die kreative Arbeit in der elektronischen Musik? Eröffnen sie beim Komponieren und Sounddesign vielleicht auch neue Möglichkeiten? Oder bleibt die Kreativität für dich vor allem ein menschlicher Prozess, der ja nicht von außen her quasi vorbestimmt wird?
Irgendwie schon. Also irgendwie der erste Teil, ich weiß nicht, von deiner Frage. Ich finde schon, dass man da irgendwie schon offen sein muss und das als Werkzeug sehen sollte. Ich finde halt irgendwie diese menschliche Handwerk, wo man was lernt und eine Virtuosität auf einem gewissen Tool, wo jetzt auch KI dazugehört, ist schon immer der Master, der da drüber sitzen sollte, meiner Meinung nach. Spreche ich jetzt irgendwie als Songwriter, Produzent und Komponist daher.
Ja, deswegen habe ich dich ja hergeholt.
Genau, ich bin da aber schon relativ kritisch. Es ist so, ja, das, auch diese Quantität, die jetzt nochmal exponentiell zunimmt, die schon sehr arg war, sagen wir jetzt, weiß nicht, ich glaube vor 5-6 Jahren waren irgendwie so 50.000 Uploads pro Tag. Mhm. Also es hat ja schon länger irgendwie so eine Art Demokratisierung. Du brauchst nicht mehr unendlich viel Geld, um in ein Studio zu gehen. Das Home-Studio-Ding, jeder hat irgendwie schon produzieren können. Das findet ja irgendwie schon lange statt. Aber das sind schon Leute, die sich wirklich so mit Musik beschäftigen und einen Handwerker lernen und so. Ich finde es halt irgendwie gefährlich, wenn dann halt Leute, die Musik gar nicht so lieben vielleicht oder interessieren, dann irgendwie, ja, schau, mit Suno, ich habe jetzt 500 Tracks gemacht in den letzten 3 Tagen. Und
ja, es gibt, das ist wahrscheinlich das bekannteste und das eigentlich auch recht babyleicht für Leute, die auch nichts können, also im produktionstechnischen Sinn. Natürlich, wenn man mit Produzenten spricht, ich habe ja auch mit einigen anderen da schon mich unterhalten dürfen, schöne Grüße nach Allan zum Beispiel, die glauben natürlich nicht, dass das jemals das Ganze ersetzen wird, aber natürlich ist es auch, sage ich jetzt einmal, von der Einfachheit her und von der Schnelligkeit her ja auch relativ simpel, wenn man sagt, man möchte jetzt einfach was spielen, was nicht jeder kennt und man wird ja ohnehin überschwemmt mit Musik. Ich weiß ja nicht, ob bei einem Dance-Track überhaupt ein KI-Test gemacht wird. Werden überhaupt Tracks durch eine Art Maschine gelassen und festgestellt, das ist jetzt eigentlich, das hat ein Mensch in einem Studio gemacht? Und
naja, sie sagen schon, also sie jetzt, sagen wir, dieser Spotify etc., meinen schon, sie tun immer wieder löschen, aber natürlich ist für die, je mehr Content da drin platziert wird, desto besser. Dann gibt es aber auch irgendwie so, keine Ahnung, so Gauner, sage ich jetzt, die einfach hunderte Tracks generieren, hochladen mit Bots, sich Klicks sammeln, so irgendwie Relevanz sich holen. Gar nicht irgendwie jetzt für Liebe zu Musik, sondern vielleicht irgendwie aus Geldgier. Oder ich.
Naja, aus Geldgier. Ich sage mal so, wenn man diese Dance-Tracks, die da so rauskommen, sich anschaut, die kommen und verschwinden ja irgendwann in einem Meer an Belanglosigkeit. Einige wenige überleben und werden, ich sage jetzt einmal, die Kruder Dorfmeister-Track zum Beispiel. Oder vielleicht, ich würde es euch wünschen, auch der eine oder andere von euch oder von anderen Produzenten, aber vieles wird wahrscheinlich versinken. Und wenn jetzt jemand herkommt, egal ob Mann oder Frau, aber ich sage ein aufstrebendes Sternchen, die jetzt einfach sagen, ja, ich möchte einen neuen Track machen, der ungefähr so klingt wie Sarah Landry. Kann man das kann man ja eigentlich alles wunderbar füttern und dann kommt ja auch sowas raus, oder?
Ja, aber ich meine, da muss man bei der Fragestellung schon anfangen. Ist das eine Person, die jetzt in der Musik Fuß fassen will oder irgendwie nur ein bisschen Spaß haben will oder seinen Freundeskreis irgendwie was Lustiges zeigen, schau, das ist irgendwie, was ich gemacht habe. Ich meine, so als irgendwie Selbstbespaßung und so ist es ja schon legitim, finde ich, oder ist okay so. Ja, es wird halt dann irgendwie gefährlich, wenn dann halt so Streaming-Giganten selber Musik einspielen und halt KI generiert, das.
Ja, und dann haben die 10 Millionen, ich weiß nicht was, und natürlich danach auch wunderschöne Menschen, ebenfalls KI generiert. Aber wenn du gesagt hast, wollen die nur Spaß oder wollen die was? Ich meine, ist nicht die ganze DJ-Szene seit Corona eine einzige Spaßgesellschaft, ein Kommen und Gehen? Leute kommen, wollen ganz kurz, ganz groß hinaus, weil natürlich jetzt auch die Zeit der Groß-Events wieder zurück ist. und die Zeit der Clubs irgendwie so ein bisschen abläuft. Ja, und machen die dann nicht alle aus dem bisschen Spaß einfach ein, zwei, drei schöne Jahre und dann tschüss?
Ja, das kann man sich auch so sehen. Ich finde, das hat zwei Seiten. Ich meine, diese Nachhaltigkeit, die irgendwie zerbröselt hat oder irgendwie ja, in den Grundmauern irgendwie erschüttert wird, in der Musik sieht man seit Corona, weil ja, und das hat mit der anderen Seite auch zu tun, wo du gesagt hast, große Events, dass halt die Veranstalter wollen halt irgendwie auf sichere Bank setzen. Und das ist halt, du weißt es ganz genau, das ist eine bisschen eine Liebhaberei im österreichischen Markt, Partys zu veranstalten in unserem Bereich.
Ja, merklich, aber da muss man sich schon selbst sehr unlieb haben eigentlich.
Genau, und dann, ich meine, dann freut das natürlich ein Veranstalter, wenn da jetzt ein No-Name daherkommt, der einfach ein bisschen Spaß haben will, wie wir jetzt, und dafür halt wenig Gage, dafür kann er sich halt den großen Eck leisten, der halt den Eintritt garantiert oder dass er irgendwie
auf Break-Even kommt. Glaubst du, dass alle großen Acts auch ehrlich, sage ich einmal, ich meine, wie ist das jetzt? Ein großer Act, der vielleicht nicht selbst produziert. Man, heutzutage kann man natürlich relativ schnell relativ viel lernen. Vielleicht rüsten oder zäumen wir das Pferd anders auf. Wie erlebst du eigentlich diese Werkzeuge aus künstlerischer Sicht? Wie leicht ist eigentlich der Zugang dazu? Kann der Künstler, der vielleicht bisher das gar nicht so gekannt hat, das einfach in seinen Produktionsprozess einfließen lassen, plus dem bescheidenen Wissen, das er hat, und einfach seinen Produzenten dadurch ersetzen?
Jo,
wenn er schon einen Namen hat.
Du kannst dir, ich denke schon, da ist eine gewisse Integrität da. Also ich glaube nicht, dass ein großer Name sich etwas komplett zahmstöpseln lässt von einer KI und dann vielleicht ein bisschen drüber mischen, fertig, aus. Ich kann mir schon vorstellen, okay, der holt sich eine Baseline oder so. Aber ich denke mir nicht, dass das dann so unberührt einfach reingeworfen wird in den Track. Ich meine, vielleicht bin ich da irgendwie naiv oder so, aber oder wünsche mir das so, aber...
Ja gut, ich meine, eure Musik ist ja immer noch sehr stark von analogen Geräten und einem sehr haptischen Zugang geprägt gewesen. Ja. Immer noch wahrscheinlich. Voll. Ich sage jetzt eure, ich meine damit noch Austrian Apparel.
Austrian Apparel, ja.
Hat KI in so einem Arbeitsprozess überhaupt Platz, / gehabt? Kannst du dir heute vorstellen, oder hättet ihr euch das vielleicht vor ein, zwei Jahren, als ihr noch gemeinsam gearbeitet habt, vorstellen können, KI punktuell einzusetzen, ohne dass der menschliche Kern der Musik verloren geht?
In der Live-Performance glaube ich jetzt nicht, aber schon im Produktionsprozess. Es gibt ja schon auch ein paar Tools, die ich auch verwende. Da gibt es eins, das heißt Isotope Live, nicht zu verwechseln mit Ableton Live. Mhm. Das ist ein Rhythmusgenerator. Das ist ganz lustig, da kann man irgendwie Geräusche reinwerfen und er schneidet dir irgendwie einen rhythmischen Loop draus. Mhm. Das verwende ich ab und zu jetzt so irgendwie als Startpunkt oder so, weil es irgendwie einfach so ein unerwartetes Resultat mir gibt. Das heißt, das ist jetzt ganz ohne Prompts oder so, das sage ich mir einfach, schau, das ist ein U-Bahn-Geräusch, das ich aufgenommen habe und der zerschneidet es mir in eine rhythmische Sache, sodass dann irgendwie ein Beat rauskommt. Mhm. Mit sowas arbeite ich gerne, aber das ist halt irgendwie so wie ein Stepping Stone oder so. Und das Angreifen, das Analoge, das ist bei mir schon so ultra präsent, weil ich halt auch irgendwie aus dem instrumentalen Musikbereich komme. Und
ja, du hast ja auch eine Ausbildung.
Irgendwie schon, ja, aber das ist auch nicht so wichtig. Aber ich kann halt gut mit meinen Fingern auf einem Keyboard meine Ideen quasi rüberbringen. Und ich glaube, das ist halt schon so eine urmenschliche Sache auch. Weißt du, du machst mit deinen Fingern was, wo dann ein Klang rauskommt. Mhm. Und das glaube ich, in meiner Zugangsweise zur Musik wird es nie verloren gehen. Also,
okay. Technisch gesehen wird ja der Zugang natürlich immer einfacher und wahrscheinlich monatlich einfacher. Welche Programme oder Plattformen zur KI-gestützten Musikproduktion kennst du eigentlich und wie hoch ist eigentlich aus deiner Sicht die Einstiegshürde für Musikerinnen ohne technisches Vorwissen? Ist die überhaupt hoch?
Die komplett null. Also du musst eine Sprache beherrschen und ihm sagen können, ja, mach einen epischen Stadium-Trap-Nummer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein, zweimal verwendet. Ich fand halt immer, man wird sofort, wird das natürlich monetarisiert, du kannst irgendwie so 5 Prompts pro Tag oder irgendwie so. Mhm. Das ist eh klar, dass da natürlich sofort irgendwie eine Geldmache dabei ist. Ich kenne jetzt Suno, Clay und Udio, glaube ich. Ja, ich meine, Ich habe jetzt vor einer Woche gelesen, Suno wird bewertet mit über 2 Milliarden Euro. Wird aber auch gleichzeitig geklagt von der GEMA und von Universal Music und der Records irgendwie Industry in Amerika, weil sie halt behaupten, sie wurden quasi bestohlen. Also die haben quasi die KI trainiert mit deren Material, ohne eine Lizenz auszumachen.
Da kannst du dann auch, weil Prompten muss ja auch gekonnt sein. Und Leute, die, ich sage immer, moderne Analphabeten, tun sich da vielleicht oft schwer. Auch ich musste ja auch die richtigen Prompts immer eingeben. Also jetzt nicht bei der Musikproduktion. Ich mache das ja nicht übrigens. Nicht, weil ich es nicht vielleicht ausprobieren würde, sondern weil ich glaube, dass es wahrscheinlich jetzt auch auffällig wäre, wenn ich plötzlich 30 Releases pro Jahr hätte. Aber weil du sagst, die monetarisieren das, aber ist es nicht immer noch billiger, als wenn ich einen Produzenten bezahlen muss, der im Schnitt, ich weiß ja nicht, da ich mich selbst auch produzieren ließ, man weiß ja ungefähr, was ein Track so kostet in der modernen Welt, der Produzent muss auch leben, aber es wird wahrscheinlich günstiger sein, als das, was ich dem zahlen muss. Und das ist ja oft auch nicht die Garantie, dass es dann genommen wird, weil wir haben ja oft Tracks gemacht, haben sie rumgeschickt und dann blieben sie in der Schublade hängen.
Ja klar, gibt es genug. Naja, ich sehe schon ein bisschen so in der Hintergrundarbeit in der Musikwelt, dass da schon ein bisschen Jobs verloren gehen können. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Biller, irgendwelche Einkaufshäuser, natürlich KI-generierte Musik, weil es tausendmal billiger ist, die Leute mit sowas zu berieseln, als jetzt Lizenzen oder Produzenten zu bezahlen etc. Okay, aber ja.
Glaubst du, wird es einen Beruf geben, der Prompt Composer heißt?
Naja, ich wollte da drauf zugeben. Es ist ja auch so, wie, kann schon sein, ja, aber es ist ja auch so, wie wir lernen mussten, Google zu bedienen. Mhm. Oder? Ich meine, du erinnerst dich vielleicht, okay, am Anfang hat man immer irgendwie nicht genau gewusst, wie man da eingibt, dass man zu den richtigen Resultaten kommt. Das ist irgendwie, glaube ich, so eine Vorstufe von diesem Prompten, was man, es ist ja auch irgendwie ähnlich. Genau, das muss halt gelernt werden, wie man mit dem Schlüsselmeister halt umgeht.
Musik machen wird auf jeden Fall schneller, vielleicht effizienter, vielleicht aber natürlich auch oberflächlicher oder eher sicher oberflächlicher. Mhm. Öffnet es aber vielleicht auch tatsächlich neue klangliche Räume, die vorher gar nicht erreichbar gewesen wären, weil man sich ja gar nicht die ganzen, was weiß der nicht, Plugins, Geräte, analog und so weiter leisten will und wollte.
Ja, da würde ich marginal sagen, dass das jetzt irgendwie dieses Spektrum erweitert an Klangmöglichkeiten, weil wir also auch jetzt vor dieser Ankunft von KI schon so unglaubliche Soundlibraries und Splice und Sampling, alles Mögliche schon irgendwie zur Verfügung hatten. Vielleicht ist die Geschwindigkeit, wo man da hinkommt, ein bisschen schneller, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Ungebildeter, der aber gut prompten kann, viel andere Sounds als jetzt ein versierter Sounddesigner irgendwie kreieren kann.
Ein oft genannter Punkt ist ja auch die Demokratisierung der Musikproduktion. Mit KI kann heute theoretisch eben jeder ohne Studio, ohne Instrumente, ohne klassische Ausbildung Tracks produzieren. Das werden natürlich einige aufschreien, die davon leben, die das gelernt haben, die das können. Glaubst du, dass es viele Rollen gibt, viele Berufe, das sind natürlich jetzt Sparten, sage ich jetzt einmal, die durch die KI an Bedeutung verlieren oder überhaupt ganz verschwinden werden? Und wo entstehen möglicherweise ganz neue Tätigkeitsfelder? Glaubst du, dass es da so eine Verschiebung gibt?
Ja, also neue Tätigkeitsfelder entstehen natürlich in diesen Plattformen zum Beispiel, wo Leute mit ein bisschen einem Fahrwissen solche Plattformen irgendwie helfen zu steuern. Bestes Beispiel Timbaland ist jetzt irgendwie Strategic Advisor für Suno, für ein gutes Entgelt, nehme ich an.
Umsonst macht das nicht.
Aber was du angesprochen hast, diese Demokratisierung ist, finde ich, eine Sache, lustigerweise, die elektronische Musik eigentlich in die Welt gebracht hat. Du hast Leute, die jetzt nur mit einem Roland 303 101 ohne Fahrwissen das Maximalste, Übersteuertste rausgeholt haben, auf einmal haben wir einen Detroit-Sound gehabt. Und das finde ich auch das Geile an der elektronischen Musik. Und ich habe urviel mit Leuten zusammengearbeitet, die null irgendwie so klassische Ausbildung haben, aber ein geiles Ohr haben und halt irgendwie zu dieser Vision hinkommen, die sie irgendwie im Kopf haben, ohne dieses Fahrwissen. Und das ist halt auch das Schöne an der elektronischen Musik. Ja, diese Demokratisierung wird vielleicht mehr werden, so. aber ich glaube eben nicht in einer nachhaltigen Art und Weise.
Also du glaubst, dass die KI die Wertschöpfung in der Musikindustrie nicht zwingend verändern muss?
Ja, Wertschöpfung ist schwierig.
Schwieriges Wort.
Natürlich wird es irgendwie verändern, aber wie definierst du Wertschöpfung? Ist das die persönliche, wie fühle ich Musik oder wie ökonomische Wertschätzung?
Ja, ich gehe da vom ökonomischen Terminus aus, natürlich in dem Fall, wie ich die Frage gestellt habe. Der persönliche ist natürlich ganz was anderes, aber kann ich es überhaupt unterscheiden? Jetzt frage ich dich aus der Praxis, kommen Leute zu dir, die du vielleicht produzierst, nicht selbst für dich, und sagen, dies und das hätte ich gern. Du bist ja vielleicht auch nicht mehr jetzt jedes Wochenende im Club und da verliert man ja auch manchmal den Zugang. Geht's dann, würdest du dann sozusagen hier darauf zurückgreifen, damit es schneller geht einfach und die nehmen sowieso? Oder verrätst du mir das jetzt nicht?
Nein, ich glaube, das würde ich nur im äußersten Notfall machen, wenn es, keine Ahnung, was ich immer wieder mache, im Theaterbereich arbeiten, wo dann so kurz vor der Premiere noch Änderungen kommen. Eventuell, aber ich würde schon mit offenen Karten spielen. Mhm. Und jemand kommt zu mir ins Studio, weil er mein Handwerk schätzt, denke ich. Und ja.
Kann eigentlich KI produziert im Musik heute realistisch überhaupt auf Streaming-Plattformen platziert und vermarktet werden? Und wie gehen die Plattformen deiner Meinung nach mit dieser zunehmenden Flut an diesen KI-generierten Tracks um? Da gibt es ja auch große Diskussionen in letzter Zeit, vor allem, weil man es ja auch erst rausfinden muss.
Ja, genau. Ich meine, wir haben die Velvet Underground oder diese KI-Band zum Beispiel. Die waren ja für zwei Alben, okay, alle in aller Munde nach einem Monat.
Die Underground waren es nicht, die gab es wirklich.
Nein, fuck, ist jetzt eine
schwere Faux-Pas. Wir werden es rausfinden.
Wurscht, diese KI-generierte Band, jeder kann sich erinnern, im Sommer, die waren auch irgendwie sofort weg. So. Ich denke, da wird so ein paar so Jux, keine Ahnung, Sachen geben, wo halt die Leute sagen, okay, wow, das ist diese KI-generierte Band, okay, lustig. Aber eben, wie
Velvet
gesagt,
Sundown, ich habe es schnell recherchiert.
Danke
Velvet
dir,
Sundown.
Bitte rausschneiden, den Fauxpas.
Ach du, ich hätte es auch nicht gewusst.
Nein, eh wurscht. Die Frage, ja, ich meine, da gibt es ja den Fall in Schweden, letztes Jahr eine Dance-Nummer, die sie aus den Charts rausgehaut haben, wie sie danach herausgefunden haben, okay, das war KI-generiert.
Also glaubst du, das wäre auch wichtig und richtig, dass dann natürlich die offiziellen Plattformen hergehen und sagen, Leute, das habt ihr nicht echt gemacht. Euch gibt es eigentlich gar nicht. Dahinter steckt ein Kreativer, der ja auch eigentlich kreativ gewesen sein muss, weil er das macht. Damit muss er ja auch ein bisschen kreativ sein.
Ja, ich fände das extrem cool. Natürlich ist das nicht oft im Interesse von diesen großen Plattformen. Aber coole Nachricht diese Woche, zum Beispiel Bandcamp hat announced, dass sie alle KI-generierten Tracks und irgendwie auch wo KI-Elemente, ganz genau habe ich es mir nicht durchgelesen, verbannen wollen.
Da haben wir schon ein neues Berufsfeld, das sind dann die KI-Detektive,
ja, klar,
die rausfinden müssen, wie hoch der Anteil, ich nehme mal an, einen gewissen kleinen Anteil an KI bei einem Track wird man zulassen dürfen, genauso wie natürlich auch auf Universitäten.
Klar, es ist ein schwieriger
Graubereich.
Ja.
Ich möchte denjenigen sehen, der jetzt im Jahr 2026 nicht irgendeine wissenschaftliche Arbeit durch in dem Fall ChatGPT
macht.
Genau. Aber natürlich, wenn man dann alles davon machen lässt oder mehr als 50% oder keine Ahnung, mehr als 30%, dann ist es nicht mehr das, was, weil wenn ich jetzt Interviews erfinde, und natürlich muss man ja beim Schreiben immer aufpassen, da wird ja viel geschwurbelt. Also da war es auch in dem Fall, wo ich es eingesetzt habe, musste man eigentlich wirklich dann noch einmal stundenlang drüber gehen, weil oft Sachen einfach nicht gestimmt haben. Und da wären wir ja wirklich aufgeflogen.
Ja, ich meine, das ist halt, sind irgendwie die Tücken, aber ich glaube, diese Tücken werden immer weniger werden, weil sich diese Tools weiterentwickeln, genauso wie das Erkennen von künstlicher Intelligenz Musik immer schwieriger wird. Aber ja, und ich meine, da gibt es diese Statistiken, dass irgendwie was 70% der Menschen nicht erkennen, was KI-generierte Musik ist. Ich kann dir ein lustiges Beispiel, ich habe einen Cousin, mit dem ich nicht mehr so eng bin, wir schreiben uns immer WhatsApp und er weiß, dass ich Musik mache natürlich und er schickt mir immer Tracks. So, das ist eigentlich unsere Kommunikation eh nicht so. Und dann schreibt er mir, ja, dieser Track hat mich so berührt, er ist irgendwie gerade so in so einer Trance-Phase oder so. Und das ist offensichtlich KI generiert. Und ich denke mir so, okay, aber...
Hast du ihm das gesagt?
Habe ich ihm gesagt, aber er so, ja, es taugt mir und ich bin berührt davon. Ist irgendwie spannend, aber auch irgendwie auf eine gewisse Art traurig oder bedrohlich.
Er hat es ja wahrscheinlich dann so geprompt, dass es ihn berührt.
Nein, es war ein YouTube-Track. Es war gar nicht sein generiertes, sondern es war quasi...
Er hat ihn gefunden.
Er hat ihn gefunden, genau, ist in seinem Algorithmus irgendwie aufgetaucht und hat ihn berührt, der Track. Also,
was mich ja auch immer interessiert, neben den ganzen ökonomischen Fragen, die wir vorher gestellt haben, es geht ja natürlich auch um die Urheberschaft eines KI-Tracks. Wenn der irgendwie ein bisschen erfolgreich ist oder nicht gleich aufgeflogen ist, wem gehört dann die Musik eigentlich? Dem Promptschreiber, dem Tool, den Daten, auf denen das System trainiert wurde oder niemanden oder was?
Da bewegen wir uns im Orgengraubereich. Das hat ja auch irgendwie schon mit dem Sampling angefangen, wo... Was ist jetzt Fair Use? Wie viel habe ich verwendet? Was ist ein Zitat? Was ist eine Kopie und so? Das ist ein spannender Bereich. Ich bin leider rechtlich da nicht so wahnsinnig versiert. Aber ja, ich meine, für mich, meine persönliche emotionale Meinung, ist das halt der Mensch, der das irgendwie steuert, schon halt der Urheber ist. Mhm. Ich meine, das ist halt, dann kommen wir halt in diesen Graubereich, wenn man halt quasi das nicht persönlich kuratiert oder quasi das nur in einen Topf haut, diese Elemente und rausspielt. Mhm. Wie viel Menschlichkeit ist da dabei? Das ist halt das, was man diskutieren muss in der Zukunft.
Erkennst du das, weil du hast gerade die Geschichte von deinem Cousin erzählt, erkennst du das dann selbst ein bisschen, das ist jetzt KI gewesen?
Ich denke mir schon, dass ich das ganz gut erkenne, natürlich mit einem geschulten Ohr. Mhm. Aber ich habe mir jetzt auch keinen Test gemacht und dadurch, dass die Tools immer besser werden, gibt es wahrscheinlich auch Tracks, die ich nicht als KI entlaufen würde.
Es ist ja natürlich dann auch die Diskussion früher gewesen, bevor das Ganze so groß wurde. Es haben sich ja und lassen sich ja ständig Leute von anderen produzieren. Mhm. Auch das ist natürlich nicht dann ganz echt. Man darf ja dann die Tracks, wenn man das dann natürlich rechtlich geklärt hat, nicht so wie DJ Hell, zwinker, zwinker. Also kennst du die Geschichte?
Ja, ein bisschen. Aber er ist eine Legende, doch alles.
Ja, aber das natürlich dann diese Tracks ja auch nicht von einem selber waren. Man saß zwar vielleicht mit dem Produzenten im Sofa oder neben ihm am Sofa und hat gesagt, ja, das so und das so. Mhm. Aber es war dann trotzdem nicht die eigene Musik. Hingegen, wenn du jetzt selbst dir dann mit deinem Laptop das zusammenbaust und dann zum Produzenten gehst und sagst, mach mir da noch ein bisschen was anders. Was ist denn da eigentlich dann der Unterschied? Ist beides nicht ganz echt?
Ja, aber ich meine, ich finde das halt auch so, dass das so verrucht ist oder so in einem elektronischen Bereich, fand ich eigentlich immer schon ein bisschen lächerlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber wenn wir in alle anderen Musikbereiche schauen, das sind einfach Teams dahinter, die schauen, dass das beste Ding da rauskommt. Da gibt es einen Performer, der vielleicht ein bisschen mitschreibt oder die Person vielleicht ein bisschen mitschreibt oder nicht. Und das wird alles offengelegt, ist doch klar. Und das ist so, finde ich, ein bisschen komisch, dass da so, dass das irgendwie so hinter verschlossenen Türen im elektronischen Bereich wird nicht gesagt, wer das produziert hat und so weiter.
Und dann munkelt man, ja, das war ja der, das war ja der. Und
ich finde das ein bisschen antiquiert, um ehrlich zu sein. Und ja, also.
Aber ist es in Wien so, du hast ja wahrscheinlich den Überblick, gibt es mehr Produzenten jetzt in dieser Zeit, wo man eben auch KI-Tools zurückgreifen kann, die das selbst wagen? Oder gibt es immer noch viele, denen es einfach wichtig ist, zu spielen, zu releasen und denen, die natürlich das Budget dann haben, sich einen Produzenten zu leisten?
Ja, ist man dann ein Produzent, wenn man mit KI produziert? Ich weiß es nicht, es ist eine schwierige Frage.
Das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich hier nicht beantworten können. Man hat ja irgendwas produziert, aber es hat natürlich KI produziert. Aber man hat es ja selbst versucht, zumindest dorthin zu leiten, wo man hin
wollte. Ja, es ist spannend. Aber ich meine, ich finde schon, dass Wien eine gesunde Musikszene hat, nicht nur elektronisch.
Ich glaube, die Musikszene in Wien ist gesünder, wenn sie nicht elektronisch genannt wird. Da darf ich, glaube ich, oder bin ich wahrscheinlich d'accord mit vielen Journalisten in diesem Land. Wir haben natürlich sehr viele tolle Bandprojekte. Wenn man die elektronische Szene anschaut, da ist sicher noch Luft nach oben. Aber woran glaubst du, liegt das, dass man bei uns in den letzten Jahren, bis auf einige wenige Ausnahmen, sage ich jetzt, mir fällt Salute ein oder so, aber der hat ja auch, war ja wahnsinnig gut vernetzt, schon vorher, dass es niemandem so gelingt, aus unserer schönen Donaumetropole hier wirklich auszubrechen. Es sei denn, er wandert aus.
Ja, ich meine, Salute ist eh das beste Beispiel, der war ja in England die ganze Zeit. Und ja, ich meine, es ist ein bisschen, ich meine, du weißt es am besten oder weißt es auch gut, in der elektronischen Szene in Wien ist da manchmal irgendwie, gibt es nicht so ein Vergönnen oder so, da gibt es nicht so viel Support oder so und da ist so, okay, du, ich mache am gleichen Wochenende die Party und versuche dir was abzugraben und man schenkt sich nichts, obwohl der Markt eh so klein ist. Ich glaube, es scheitert vor allem daran.
Ja, wenn man jetzt in den letzten Wochen wieder viele Social-Media-Diskussionen anschaut, da wird einem eh schwindlig. Die ganze Clubkultur kommt einem dann ein bisschen als Intrigantenstadl vor. Aber ja, viele Produzenten halten sich da natürlich da raus. Trotzdem ist, glaube ich, wenig passiert in den letzten Jahren. Es hätte viel mehr passieren können. Glaubst du, dass hier KI als Chance dienen könnte, neue Formen der Zusammenarbeit auch zwischen Mensch und Maschine zu entwickeln? Und damit vielleicht ja auch für Leute, die vielleicht noch nicht das ganz große Talent in sich selbst entdeckt haben, nach vorne zu bringen?
Ja, ich sehe eine Möglichkeit irgendwie in, was ich mir zum Beispiel cool vorstelle, in der Art, in einer interaktiven Möglichkeit, wie Musik generativ durch den Zuhörer irgendwie mit verändert werden kann. Also irgendwie Hausnummerbeispiel, es wird ein neuer Track released und du machst irgendein Geräusch, das wird dann in diesen Track, während er spielt, inkludiert, so dass du das Gefühl hast, hey, ich mache da irgendwie auch mit, aber immer noch quasi kuratiert oder bestimmt von dem Komponisten, der da irgendwie dieses Musikerlebnis halt designt.
Hast du eigentlich viel so Umgebungsgeräusche verwendet für deine Musik?
Voll.
Tropfen,
alles mögliche.
Furze.
So, ja, ne, Furze noch nicht, das ist geheim. Aber eben, genau, das ist diese Art haptische, analoge Menschlichkeit, die irgendwie eine coole Atmosphäre macht. Das verwende ich auch gerne in der Musik, voll.
So, ein Abschluss jetzt, ein Blick nach vorne, kurz. Wie stellst du dir die elektronische Musik in 10 Jahren vor, so jetzt durch die Glaskugel, die es ja nie gibt? Wird KI da ein selbstverständlicher Teil des Produktionsprozesses sein? Oder erleben wir eine bewusste Rückbesinnung auf das Analoge, Unperfekte, auf das Menschliche, die es ja auch gibt? Genauso wie es halt natürlich immer noch die Vinyl-DJs gibt.
Voll. Also meine persönliche Meinung, ich bin kein Orakel natürlich, ich denke mir, das wird jetzt schon sehr viel mehr werden mit KI, aber ich empfinde das auch ein bisschen wie ein Pendel, das dann, glaube ich, ein bisschen zurückschlagen wird und eben dieses bewusst analoge, bewusst dieses momentäre, dieses Erlebnis, das du nur erleben kannst, wenn du an dem Ort zur richtigen Zeit bist so, und deine wirkliche menschliche Präsenz halt dort zeigst. Ich glaube, dass das schon irgendwie mehr wird und diese auch das Vereinsamen durch Social Media und so weiter, dass dieses Zusammenbringen von Menschen und Leuten beim Performen zuschauen, glaube ich, das wird erstens nie verloren gehen und ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden.
Es gab ja auch Protest dagegen immer wieder. Kate Bush hat in UK protestiert und gewarnt vor der KI. Glaubst du, dass solche Proteste von, in dem Fall jetzt da am alten weißen Legenden, Frauen/Männern Sinn machen? Oder bleiben die da gehört oder ungehört?
Ja, ich meine, es ist schon gut, dass da irgendwie ein Bewusstsein dafür in der öffentlichen Meinung auch irgendwie stimuliert wird oder so. Aber ich finde dann immer so als dieses, man muss jetzt die Welt ändern als Musiker, finde ich ein bisschen schwierig so. Ich mache Musik, um Leute irgendwie emotional abzuholen und vielleicht so kurz vergessen zu lassen, was da alles rundherum passiert so. Keine Ahnung. Leute haben sich auch, was ist Streaming, killt das, das ist jetzt irgendwie das Nächste. Ich finde, dieses Berühren und Berühren wollen, das ist irgendwie schon das Wichtigste in der Musik, was nie verloren gehen wird, glaube ich.
Aber teilst du die provokante Aussage von mir, dass je schnelllebiger eine Musik ist, zum Beispiel die Clubmusik, desto leichter lässt sich's mit KI arbeiten und schummeln? Und je mehr es in Richtung Orchester geht, Band, klassisches.
Ja, da hast du schon irgendwie recht, so. Weil auch die Dance-Musik sehr simplen, sag ich mal, Regeln folgt. Und das ist, was KI gut bedienen kann. Mhm. Ein richtig, ein falsch.
Ja.
Und das ist aber
0 und 1.
Genau, 0 und 1, aber das ist letztendlich in der ganzen Musik gibt es ja diese Regel nicht so wirklich, weil das ist ja immer noch eine Kunstform. Aber in dieser sehr gerasterten Dance-Musik, die ich auch liebe, so für dieses Gerasterte, gibt es natürlich urviel 1-0 richtig falsch. Ja, und das kann, glaube ich, eine KI natürlich irgendwie leichter bedienen als jetzt einen Menschen, der auf einer Gitarre einen Singer-Songwriter-Song mit Fehlern, mit irgendwie ungenauen Griffen und so, weißt du?
Ein Santana.
Ja, voll.
Dominik, wo wirst du umgehen in den nächsten Monaten, Jahren? Was machst du jetzt gerade so künstlerisch?
Ich bin wieder eigentlich sehr viel oder hauptsächlich im Studio. Wie gesagt, ich mache auch Musik für Theater und Tanz. Ich habe jetzt.
Du warst in Brasilien?
In Brasilien, genau. Das ist ein Tanzstück, mit dem ich in Europa auch recht viel unterwegs war. Da habe ich die Musik so geschrieben, dass ein Teil von den Performern auf der Bühne mit Instrumenten die Nummern begleiten, auch sehr elektronisch, aber eben auch analoge Elemente, wie gerade gesagt. Dann habe ich ein Projekt mit dem Samurai, ein Rapper. Da kommen jetzt immer wieder Sachen raus von Kreml und Samurai, sagt ein paar Leuten vielleicht was.
Ja, sagt mir sogar was.
Und dann auch ein neues Projekt, wo ich noch ganz in den Kinos schon bin, das ist ein irgendwie elektronisches Pop-Projekt mit dem Edwin, das wir Ich nennen, also die Band heißt Ich, ist ein Duo, wir sind Ich quasi. Da bitte Sachen anhören, da wird man sicher aus schöner Parody irgendwie Soundwelten erkennen und sich wohlfühlen.
Das heißt, du gehst in eine andere Richtung, wirst wahrscheinlich immer ein bisschen auf den Dancefloor noch schielen, aber eben von außen.
Zurzeit so, vielleicht gibt es wieder mal ein volles Austrian Apparel, Fall to the Floor, Dance Revival. Es gibt ja viele Sachen, die da noch schlummern. Man weiß es nicht.
In den Schubladen.
In den digitalen Schubladen, ja, genau.
Ja, ich danke dir herzlich und ich hoffe, es war euch nicht zu technisch heute, aber ich wollte dieses Thema schon länger mal machen. Und ich glaube, das wird auch nicht der letzte Podcast gewesen sein, in dem wir darüber gesprochen haben, was die KI kann. Es gab auch gerade in letzter Zeit viele Diskussionen, auch um Spotify und so weiter. Und ja, wir sind natürlich gespannt, aber alle, die heute im Club tanzen, sie können sich nie ganz sicher sein, war es ein Mensch oder war es die Maschine? Lieber Dominik, danke vielmals.
Rudi, danke für die Einladung.
Wir haben immer noch Jänner. Ich wünsche dir alles Gute für das Jahr und viel Erfolg. Und danke. Klingt ja alles ganz schön zusammengeräumt, was ihr jetzt macht. Euch da draußen wünsche ich auch noch einen wunderschönen restlichen Monat. Wir sehen uns im Februar wieder, dann wieder mit einem echten Club-Thema. Ich habe ja einiges schon angekündigt. Ich warte immer noch auf die Zusagen der Gäste. Darum verschieben sich manche Dinge, aber so ist es, wenn man Medien macht. Und bis dahin sage ich wie immer meinen Lieblingsspruch. Gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.